Entdecken Sie die American Express Platinum Card aus Metall mit zahlreichen Vorteilen für Ihren Lifestyle. Lassen Sie sich verwöhnen mit bis zu 360 Euro Gourmet-Guthaben pro Jahr, das Sie in mehr als 1400 ausgewählten Restaurants in über 20 Ländern auf der ganzen Welt einlösen können. Sichern Sie sich jetzt die American Express Platinum Card und sammeln Sie wertvolle Membership Rewards Punkte bei jeder Zahlung. Alle Infos finden Sie unter amex.at/platinum-entdecken.
Plötzlich sagen die, okay, es kostet nicht 300, sondern 700 Euro.
Genau. Wie damals in der Schule, wenn es an die Prüfungssituation geht.
Ich lasse das umkommen.
Willkommen zu Besser Leben, der Standard-Podcast zum Glücklichwerden. Ich bin Antonia Raut.
Ich bin Martin Schorhuber.
Und heute reden wir über was, das die meisten Menschen, zumindest im Moment, wo es passiert, so gar nicht glücklich macht, nämlich übersiedeln. Das ist für mich zumindest eine so der stressigsten Situationen, in die man sich freiwillig begibt und wo man eigentlich schon weiß, es wird dann immer noch ein bisschen furchtbarer, als man sich's vorgestellt hat. Wie geht's dir damit, Martin?
Du hast meine Gefühle perfekt zusammengefasst. So schön die neue Wohnung ist, der Weg dorthin ist nie schön.
Wie dieser Weg ein bisschen einfacher werden könnte, dazu haben wir uns heute eine Expertin aus der Standard-Redaktion eingeladen. Bernadette Redl, du bist Teil der Immobilienredaktion und zu Immobilien gehört, dass sie beziehen ja irgendwie dazu. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
Ja, danke für die Einladung.
Bernadette, was genau macht Übersiedeln denn eigentlich so anstrengend?
Alles läuft halt auf diesen einen Tag hin. Ich glaube, das ist das Hauptproblem. Also man muss sich ja im Vorhinein schon so viele Dinge überlegen. Man muss Sachen abbauen, dann wieder aufbauen. Man muss einfach an tausend Dinge denken. Man muss alle Verträge ummelden, braucht Internet, Strom, wie ist das mit den Versicherungen, einen Nachsendeauftrag. Wenn man wo neu ist, kostet das auch immer so mentale Energie, also sich irgendwie erst einzurichten, zurechtzufinden und man verlässt halt die Routinen, die man bis dahin hatte. Und ein Umzug ist halt oft auch sehr chaotisch, man findet nichts, aber dafür gibt es ein paar Hacks, darüber reden wir dann noch.
Wie viel Zeit sollte man denn grob jetzt für den Umzug, ich sage jetzt vielleicht mal von Wohnung zu Wohnung, weil mit Häusern ist ja dann noch ganz ein anderes Monster, wie viel Zeit sollte man da so grob einplanen?
Also ich würde auch sagen, wir reden mal vielleicht von Wohnungen, weil Häuser sind nochmal eine ganz andere Kategorie. Es kommt natürlich immer darauf an, was für Möbel hat man, wie groß sind die, wie groß ist auch die Wohnung. Man muss natürlich eben, wie schon gesagt, Tage oder Wochen vorher anfangen, Sachen einzupacken, Sachen auszumisten. Der Umzug an sich dauert, und das fand ich ganz spannend, da habe ich mit einer Expertin telefoniert vom Umzugsunternehmen 1Trends und die hat mir gesagt, sie haben so eine Faustregel, also es sind so bei 50 bis 70 Quadratmeter, sagen sie, das geht sich in einem Tag aus, also in 6 bis 8 Stunden. Wenn es mehr ist, dauert es wahrscheinlich länger.
Das wird aber wahrscheinlich recht viele Übersiedlungen schon grundsätzlich abdecken. Aber ich kann mich so erinnern, sogar ein Studizimmer zu übersiedeln, ist dann am Ende des Tages doch immer noch viel mehr Arbeit, als man sich irgendwie vorgestellt hätte. Und Studisiedeln gleich mal als Schlagwort, da zieht man dann meistens jetzt gerade so um, wenn das Semester ansteht. Wann ist denn aber grundsätzlich so die beste Zeit für Übersiedlungen?
Wie man sich vielleicht eh schon vorstellen kann, Hochsommer oder der tiefste Winter sind nicht so ideal. Also eher Frühling und Herbst ist es angenehmer, auch wenn da viele umziehen im September. Aber das trifft eben nur die Studierenden. Also generell kann man da eigentlich nicht sagen, wann viel oder wann wenig los ist. Also die Leute ziehen immer um, hat mir auch die Expertin gesagt. Aber natürlich, wenn das Wetter stabiler ist, wenn es nicht so sehr regnet, wenn es nicht eisig ist, dann ist das auch für die Psyche viel angenehmer. Und natürlich hat man ein bisschen weniger Aufwand, weil wenn es regnet, muss man die Sache natürlich ein bisschen besser einpacken und man muss sich auch irgendwie darum kümmern, dass das Auto jetzt ganz direkt vorm Haus steht, dass man die Sache nicht so lange durch den Regen trägt.
Ein guter Freund von mir hat es wirklich geschafft. Ich glaube, mittlerweile kann man das schon sagen, er hat wirklich den heißesten Tag des Jahres heuer erwischt für den Umzug. Es war total lustig für uns alle.
Also ein ehemaliger Freund.
Ich lasse das umkommen. Na, aber da sind wir eh gleich beim Thema helfen. Unser letzter Umzug ist im Haus passiert, deswegen haben wir uns gedacht, wir machen das zu zweit und hatten überhaupt nur einmal einen Helfer. Aber das war ein bisschen ein Sonderfall. Gleichzeitig war ich auch schon bei Umzügen, wo 5 Leute herbeordert wurden und in Wahrheit ist man sich nur im Weg gestanden und es war völlig sinnlos, dass da so viele Leute waren. Wie viele HelferInnen braucht es denn wirklich?
Da gibt es auch eine Faustregel, habe ich auch von 1Trends, von der Expertin gehört. Sie rechnen so, je 7 bis 15 Quadratmeter einer Wohnung braucht man einen Mann oder eine Frau. Also da kann man sich ausrechnen, wie groß ist die Wohnung, wie viele Leute braucht man. Natürlich gilt auch hier wieder, es kommt auf die Möbel drauf an, es kommt drauf an, in welchem Stock liegt die Wohnung, gibt es einen Lift, hat man Hilfsmittel. Und sie hat mir schon auch gesagt, dass es wichtig ist, dass man nicht zu viele Leute hat, weil das kann auch sein, dass die dann im Weg herumstehen. Also sie hat schon gesagt, es sollte eine Obergrenze geben. Und wichtig ist halt, wie die Leute, die da sind, wie sich die koordinieren. Also es sollte immer einen Vorarbeiter, eine Vorarbeiterin geben quasi, die die Leute einweist, die sagt, wer hat was zu tun. Das muss einfach strukturiert sein und nicht jeder darf da reingehen und einfach so sein Ding machen.
Bei mir im Freundeskreis weiß ich, dass die gefragtesten Personen bei Umzügen immer die sind, die ein eigenes, nicht zu kleines Auto haben und bereit sind, damit anzurücken. Da hat mir auch ein Kollege aus der Redaktion beim letzten Umzug sehr geholfen. Grüße gehen raus an Andi Danzer. Vielen Dank nochmal. Aber wer keinen Andi im Leben hat, kann man eigentlich auch ohne Auto umziehen?
Ja, erst muss ich zugeben, muss ich ein bisschen lachen über diese Frage, weil ich mir gedacht habe, wie soll das gehen? Aber gut, ich habe ein bisschen drüber nachgedacht und natürlich, wenn man jetzt nur ein wenig Sachen hat, wenn es jetzt vielleicht auch nur ein WG-Zimmer ist, wenn man vielleicht ganz große Reisekoffer hat. Also eine Freundin von mir, die übersiedelt jetzt ins Ausland, die hat auch aus logistischen Gründen einfach nur zwei große Koffer gepackt und mitgenommen. Es kommt halt drauf an, also wie viel will man loswerden? Ist die neue Wohnung möbliert? Hängt man sehr an den Dingen, die man hat? In Städten ist es natürlich prinzipiell auch möglich, zum Beispiel sich ein Lastenrad zu mieten, wenn man nicht so viele Sachen hat oder einen Fahrradanhänger. Und immer wieder sehe ich ja, ich weiß nicht, wie es euch geht, auch Leute, die mit einer Stehlampe oder einem Schreibtischsessel in der U-Bahn fahren. Also warum nicht?
Was ich sagen kann, ist, der Uber-Fahrer freut sich nicht extrem, wenn man die letzten, ich habe einmal so die letzten Reste, ich habe wirklich geglaubt, das geht halt, das ist eine Kiste, die nehme ich in die U-Bahn und fertig. Waren dann doch ein bisschen mehr am Ende dann wieder und der war nicht super begeistert, den ganzen Gürtel runterzufahren mit den Resten meiner Wohnung.
Aber also deine Uber-Bewertung ist jetzt ein bisschen mitgenommen.
Deswegen ist nur 4,97, sonst wäre es straight 5, glaube ich.
Aber ja. Es gibt auch spezielle Lastentaxis, die wissen dann schon, worauf sie sich einstellen. Die kann man bestellen. Denen sagt man dann, wir wollen ein Sofa transportieren, das ist so und so groß. Also auch für Willhabenkäufe ist das ein guter Tipp.
Das heißt, ich hätte es mir ersparen können, diesen gigantischen Umzugstransporter von Six zu mieten, damit aus dem 6. Stock des Parkhauses rauszugucken und ungefähr die schweißtreibendste halbe Stunde im Gürtel meines Lebens zu verbringen. Good to know. Abgesehen von Lastentaxis oder Freundinnen, Freunden, die beim Umzug helfen und ein Auto besitzen, wie kann man denn sonst an ein Umzugsauto kommen, wenn man selber keins hat? Also was sind da so die besten Angebote?
Also wie du schon gesagt hast, die klassischen Autovermietungen sind das, Sixt und Co. Aber es gibt auch Carsharing-Anbieter, die größere Autos haben. Ich selber habe schon recht gute Erfahrungen gemacht mit den Wien Mobilautos. Also das ist das Carsharing-Angebot der Wiener Linien. Die sind sehr groß und geräumig, manche. Auch Möbelhäuser bieten das an. Also wenn man irgendwie neue Dinge kauft, kann man das dazukriegen. Oft ist das sehr günstig. Man muss aber auch aufpassen. Also ich habe ein bisschen recherchiert, die Arbeiterkammer, die sagt zum Beispiel, man muss, wenn man Preise vergleichen will, und darum geht es wahrscheinlich den meisten, man muss da ein bisschen aufpassen. Es gibt einige Anbieter, die haben so ein sogenanntes Dynamic Pricing. Das heißt also, der Preis verändert sich je nach Tag und nach Uhrzeit. Also am Wochenende klassischerweise ist es teurer. Die sagen so, im Großen und Ganzen kostet das pro Tag so zwischen 65 und 159 Euro am Tag. Da muss man dann aber schauen, wie viele Freikilometer sind dabei. Das schwankt auch zwischen 100 und 500. Man sollte sich auf jeden Fall ausrechnen, wie viele Kilometer werde ich fahren, wie viel wird das insgesamt kosten. Und dann halt auch schauen, bin ich versichert, was ist da dabei, wird da vielleicht noch was aufgeschlagen. Und wichtig ist immer, dass man es mit vollem Tank zurückgeben muss, weil man sonst auch extra zahlt.
Ich habe da noch einen Tipp, was ich in letzter Zeit immer wieder nutze, ist Rail and Drive von der ÖBB. Ah, ja. Also gerade wenn man ein Klimaticket hat, bekommt man da, glaube ich, schon verbesserte Konditionen. Und das Gute ist, die Autos sind halt bei vielen Bahnhöfen einfach abgestellt. Das heißt, man kommt dann auch öffentlich ganz gut zum Auto, muss mitunter nicht irgendwie zum Flughafen rausfahren oder so, wo viele Autovermietungen die besten Preise haben. Und ich habe es bis jetzt immer recht unkompliziert mit der Buchung gefunden.
Mich hat jetzt das Dynamic Pricing noch an was erinnert, und zwar an dass das oft am Wochenende, manche müssen ja quasi, weil einfach der Stichtag ist, an einem Werktag umziehen, aber man muss ja auch die Parkplatzsituation da immer mit bedenken. Und ob der Parkplatz jetzt direkt vor der Haustür ist oder 50 Meter weiter, kann ja schon einen riesigen Unterschied machen. Von dem her bin ich nach meiner Umzugserfahrung ein großer Fan des Wochenendes, weil es da meistens doch etwas besser mit Parken ist. Und ich war einmal Teil eines Werktagsumzugs und das waren viele leere Meter.
Ich kann dazu auch aus Erfahrung sagen, meine Eltern haben mir auch beim Umzug geholfen. Und mein Papa war überrascht, dass tatsächlich die ganze Stadt Wien Kurzparkzone ist, auch wenn kein Schild da steht. Also wer einen Strafzettel vermeiden möchte, möge diesen Tipp berücksichtigen.
Lifehacks für besser Leben. Genau.
Apropos Hacks, was sind denn so Tricks beim Umzug, die man vielleicht schon bei der Planung beachten kann?
Ja, passend zum Thema. Man sollte sich überlegen, wo kann das Auto parken? Und es gibt Genehmigungen, die man sich dafür holen kann. Also wenn man sagt, jetzt man zieht um und ich brauche den Parkplatz vorm Haus, das ist vielleicht ein Halteverbot, dann kann man das beantragen, dass man für einen Tag da parken darf. Man braucht genügend Zeit, ist klar. Man muss sich überlegen, wer kommt zum Helfen und was sollen die Leute essen und was trinken die. Dann so, natürlich so Dinge wie den Strom ummelden, das Internet, braucht man neue Möbel, ganz wichtig, ausmisten. Auch wenn viele das nicht gerne hören, aber das macht einen Riesenunterschied, wenn man endlich mal dazu kommt und sich vorher fragt, brauche ich das Zeug alles überhaupt in der neuen Wohnung? Dann muss man Kisten organisieren, Klebeband, Luftpolster, Folie. Es gibt im Internet alle möglichen Hilfsmittel, die man kaufen kann zum Umziehen, die auch das Umziehen einem sehr vereinfachen. Da kommen wir dann auch später noch dazu. Dann sollte man natürlich ausmessen, gehen alle meine Möbel überhaupt erstens in die Wohnung rein, aber auch durch die Türen oder durchs Stiegenhaus dort bei der neuen Wohnung. Und mir hat auch noch die Dame vom Umzugsunternehmen gesagt, sie freuen sich sehr, also wenn man mit einem Unternehmen umzieht, wenn sie schon einen Plan von der neuen Wohnung kriegen, dass sie mal sehen, wie groß ist die, wie sind die Gegebenheiten und wo kommt alles hin.
Was ich auch noch sagen kann, immer überlegen, wenn man Haustiere hat, wie man mit denen am Umzugstag am besten tut, weil gerade Katzen kann es natürlich ziemlich stressen, wenn man da schon ihnen die vertraute Umgebung nimmt und wenn dann noch ständig 1000 Menschen rein und rausgehen, dann kann es mitunter auch passieren, dass die Türe offen bleibt und man die Katze dann beim Nachbarn abholen muss.
Ja. Also, ist nicht der Karton der Glücksort jeder Katze? Die müssten eigentlich total glücklich sein, wenn ein Umzug ist, oder?
Scheinbar nicht bei meinen Katzen.
Ja, Katzen habe ich gelesen in einer Transportbox und in einen ruhigen Raum und sie erst rauslassen, wenn dann Ruhe eingekehrt ist und auch wenn die Türen nicht mehr ständig auf und zugehen. Gilt auch für Hunde und Kinder, also
Transportbox.
Das mit der Box nicht, aber am besten natürlich organisiert man eine Betreuung, also sowohl fürs Kind als auch für den Hund, weil das einfach so stressig ist. Ich habe aber auch rausgefunden, was man machen soll, wenn sie doch dabei sind. Also bei den Kindern gilt, dass sie eine eigene Umzugstasche kriegen, wo ihre wichtigsten Dinge drin sind, Snacks, Spielzeug, ein Hörspiel, vielleicht Wechselkleidung, dass man sie auch in einen ruhigen Raum bringen soll, wo sie nicht im Weg sind. Und je nach Alter kann man sie halt auch schon einbinden, ihnen kleinere Aufgaben geben, irgendwelche Pickerl auf die Kisten kleben. Und bei den Hunden gilt eigentlich dasselbe, ein separater Raum, Wasser, Spielzeug, Decke, also nicht frei herumlaufen lassen, weil sie sonst vielleicht abhauen und ja, der Hund kommt zuletzt ins Auto.
Ja, und ja auch im Weg sein können. Genau. Also gerade wenn man dann schwere Kisten tragt und vielleicht nicht gescheit sieht, wo man hinsteigt.
Genau. Und dann in der neuen Wohnung halt gleich eine Ecke einrichten, wo ihre vertrauten Dinge sind, also die sie kennen, eine Decke oder ein Körberl, genau.
Okay, jetzt haben wir geplant, jetzt haben wir das alles vorbereitet und jetzt geht's ans Schleppen. Was muss man denn da bedenken, außer dass man sich vielleicht nicht mit der schlechtestmöglichen Hebetechnik die Bandscheiben raushauen soll?
Oder bleiben wir vielleicht noch einen Step früher, was sollte man da beim Packen schon berücksichtigen?
Genau, also Faustregel beim Packen ist, die schweren Dinge kommen nach unten. Dann ist es sehr sinnvoll, wenn man die Kisten nach Räumen beschriftet, also farblich markiert, eine Farbe für jeden Raum. Ich war auch ein bisschen in den sozialen Medien unterwegs, da gibt es echt allerhand Dinge, die man sich gar nicht vorstellen würde. Also zum Beispiel Klebebänder in bunten Farben, wo dann groß draufsteht Wohnzimmer, Schlafzimmer, Küche, dass man sich da einfach zurechtfindet. Ein guter Tipp ist auch noch, dass man lieber mehrere kleine Kisten nimmt, als zu große, zu schwere, die man dann nicht mehr tragen kann. So einzelne Tipps habe ich auch gefunden, zum Beispiel Teller sollte man hochkant transportieren, die kann man einwickeln, man braucht da gar nicht unbedingt irgendwelches Verpackungsmaterial, das man kaufen kann, man kann auch einfach die Kleidung nehmen, Jacken, Decken dazwischen stecken. Was ich ganz oft gesehen habe, war, dass Leute ihre Weingläser in ihre Socken einpacken, weil da nichts kaputt geht.
Ein Standard-Abo kommt in solchen Momenten auch extrem praktisch.
Stimmt. Genau, Plastiksackerl helfen auch immer, da kann man Gewürze reingeben und man soll natürlich so Hohlräume nutzen, wie zum Beispiel in die Töpfe, kann man auch alle möglichen Sachen reingeben. Ein ganz toller Tipp, den ich vorher noch nie gehört habe, war, Kleidung, die hängt, soll man von unten in einen Müllsack reingeben und dann oben zubinden, weil dann muss man nicht alles vom Kleiderhaken nehmen. Also vom Kleiderbügel nehmen, sondern kann es einfach in der Wohnung, in der neuen, gleich wieder aufhängen. Habe ich so noch nie gesehen, aber eine super schlaue Idee.
Das Allerwichtigste ist, und das muss ich leider aus, das habe ich leider auf die harte Tour gelernt, das war nicht ich, aber ich habe das tragen müssen dann.
Keine Bücherkisten.
Ja, nicht alle Bücher in eine verdammte Kiste. Das ist wirklich
Genau.
Ja, nein.
Es gibt sogar extra Bücherkisten, die noch irgendwie mehr aushalten. Aber die Expertin vom Umzugsunternehmen hat mir auch gesagt, Kisten mit Büchern immer nur zur Hälfte füllen und dann oben ein Polster rein oder irgendeine Decke oder genau, etwas, was nicht so schwer ist.
Die Daunenjacke.
Genau. Ja, ich habe auch gesehen, man kann wohl einfach einen normalen Müllsack, in den man irgendwas reinstopft, mit dem Staubsauger vakuumieren. Hm. Da braucht man gar nicht spezielle Säcke. Wenn man zum Beispiel Winterkleidung oder Decken transportiert, dann werden die viel kleiner.
Die werden dann zum Glück nicht das Ding sein, das uns den Rücken ruiniert. Aber für alle anderen, die ihre Bandscheiben gern nach dem Umzug noch da hätten, wo sie sein sollen, was muss man denn beim Tragen dann tatsächlich beachten? Gibt es da irgendwie Tools und Tricks?
Ja, also das muss man dazu sagen, das Umziehen ist ja für die meisten, sind das ja Bewegungen, die man jetzt nicht alltäglich macht. Also da sind am nächsten Tag oft Schmerzen angesagt oder Muskelkater. Wichtig ist da, dass der Rücken gerade ist. Man weiß das eh.
Wir haben uns gerade alle aufgerichtet.
Wir sind gerade wirklich.
Von der Shrimp-Haltung zur...
Genau. Wie damals in der Schule, wenn es an die Prüfungssituation geht.
Genau, also man sollte aus den Beinen heben, nicht aus dem Kreuz. Wissen wir eh alle, macht man trotzdem nicht immer. Man sollte Sachen nahe im Körper tragen. Habe auch gelernt, wenn man etwas Schweres trägt, sollte man nie den Oberkörper alleine drehen, sondern man sollte immer zuerst die Füße und dann den Oberkörper nachdrehen. Ja, und Schweres sollte man zu zweit tragen. Man darf das Trinken nicht vergessen. Pausen sind wichtig, vor allem wenn man viele Stiegen steigt und man braucht auch ein gutes Schuhwerk. Und es sollte natürlich nichts im Weg liegen, also Stolperfallen entfernen. Und nochmal, haben wir eh vorher kurz schon angeschnitten, halt einfach gut sich organisieren. Wer trägt was? Wer stapelt? Wer ist in der neuen Wohnung zuständig? Am besten hat man Handschuhe, Gurte, eine Sackkarre oder ein anderes Wagerl. Rollen statt heben ist das Motto beim Umzug. Ich habe auch so einen Trick gesehen, da haben die Matratze zuerst eingepackt in ganz viele Leintücher, dass sie geschützt ist. Und dann haben sie an den unteren Ecken mit Klebeband solche Schlingen angebracht, also quasi selbstgemachte Schlingen aus Klebeband, weil man es dann einfach viel besser tragen kann, jetzt so eine Matratze, die ja sonst schon sehr sperrig ist. Genau, und man kann auch, wenn man gar nicht mehr steigen mag, eine Rutsche bauen aus Kartons und die dann einfach da runtersliden lassen quasi.
Das
genau.
Haben wir tatsächlich gemacht und das hat wirklich cool funktioniert beim letzten Umzug.
Ja, gibt es davon Videomaterial?
Nein, aber das war wirklich so einfach ein Umzugskarton und das war jetzt nichts was super Schweres, aber ja.
Es war nicht
ist das dann einfach da runtergerutscht, aber wir haben einfach nur einen Karton und quasi den bewegt und es nicht eine Rutsche aus ganz vielen Kartons gebaut.
Also es war nicht das Familienerbstück Porzellan, das da dann runter...
Nein.
Okay, gut.
Eine Sache, die vielleicht KletterInnen bekannt vorkommt, wenn man sperrige Sachen tragt, möglichst die Arme gestreckt lassen. Weil man winkelt dann oft die Arme ab und dann ist es halt dreimal so anstrengend und dann muss man es halt viermal so oft abstellen und wieder aufheben und das ist dann blöd.
Wir haben jetzt vorher schon drüber gesprochen, dass ein Auto halt einfach massiv viel praktischer ist beim Siedeln. Was muss man denn dann beim Transport noch berücksichtigen?
Also man sollte die schweren Dinge im LKW ganz vorne bzw. ganz unten lagern, dann kommen die mittleren und dann obendrauf die ganz leichten. Und man sollte auch irgendwie schauen, dass man das Gleichgewicht im Anhänger gleichmäßig verteilt und alle Freiräume irgendwie mit Kleinkram füllt. Das ist jetzt nicht nur, dass man mehr reinkriegt, sondern auch, dass nicht alles verrutschen kann. Spanngurte sind da auch eine gute Hilfe. Decken zwischen Möbel gegen Kratzer, Matratzen und Bilder sollte man hochkant transportieren, dass die nicht kaputt gehen, wenn man was drauflegt. Ja, und wenn man, ich meine, die meisten von uns machen das ja nicht jeden Tag mit so einem Transporter zu fahren. Langsam fahren, dran denken, dass der Bremsweg ein bisschen länger ist als beim normalen Auto. Die Route planen, wo man parken kann, genau. Und dann, wenn man ankommt, ist es natürlich schlau, wenn man die Kisten gleich in den richtigen Raum stellt.
Und viele Freundeskreise haben wir diesen einen Busfahrer oder diese eine Busfahrerin, die einfach wirklich am Steuer der oder die Beste ist, die man kennt, kann man dann ja manchmal auch hinzuziehen für die Transporterfahrt, gerade wenn es wirklich ein großer ist.
Genau.
Kann sehr, sehr viel Geld sparen im schlimmsten Fall.
Genau.
Jetzt sind wir da in die neue Wohnung gefahren, haben die Sachen raufgeschleppt. Nur 2 von 5 HelferInnen haben jetzt einen hinnigen Rücken. Und jetzt ist alles da und wir sind meistens dann relativ überfordert und wissen nicht, wo anfangen und was machen.
Ja, genau. Da kann man sich auch ein paar Dinge überlegen, die vielleicht am Anfang schlau sind, auch vorher eigentlich schon beim Packen eine sogenannte Notfallkiste zu packen. Also da überlegt man sich, was sind die ersten Dinge, die ich brauche. Die Expertin vom Umzugsunternehmen, die hat gesagt, ganz weit vorne mit Abstand ist das Ladekabel, das brauchen immer alle als erstes. Dann kommen so Dinge wie die Kaffeemaschine, Zahnbürste, Bettwäsche, Und vielen ist halt wichtig, dass sie einfach dann nach einem langen Tag gut schlafen können. Also wollen ihr Bett aufbauen, vor allem auch wenn man Kinder hat, ist das den meisten Menschen wichtig. Und dann geht's halt so weiter. Bad ist wichtig, Küche ist wichtig. Das sollte jetzt, muss jetzt nicht alles da sein, aber es sollte einigermaßen funktional sein. Dann braucht man Handtücher, Klopapier, Duschsachen, ja, Teller, Gläser, Besteck, Reinigungsmittel, Küchenrolle. Man will einfach bei ganz vielen Sachen als erstes mal schnell drüber wischen. Und dann sollte man eigentlich die Kisten so nach Priorität auspacken. Also erst die Alltagsdinge, Kleidung, Hygiene, später erst kommen die Deko und die Bücher dran. Und was ganz wichtig ist, ist, dass man nicht jede Kiste sofort auspacken muss. Also es ist viel wichtiger, dass man erstmal den nötigen Platz schafft und eine Grundstruktur. Und dann kommen so Sachen wie Kleinigkeiten in die Regale einräumen. Und sich den Stauraum zu überlegen, ist auch von Anfang an nicht so schlecht.
Jetzt idealerweise habe ich den Schlüssel zur neuen Wohnung ja nicht erst am Umzugstag bekommen. Wenn ich den vielleicht ein paar Tage früher schon habe, was sind denn Dinge, wo man dann total froh ist, dass man die vielleicht vorab schon organisiert hat in der neuen Wohnung?
Habe ich ein ganz tolles Video gesehen, auch in den sozialen Medien. Da hat eine für die Umzugshelferinnen und Helfer in der Küche auf jedes Kastel und auf jede Schublade ein Pickel geklebt, wo drauf stand, was da reinkommt.
Mm.
Als ich das der Dame vom Umzugsunternehmen erzählt hat, war sie gleich Feuer und Flamme und hat sie gesagt, ja, wenn alles so organisiert wäre, das wäre natürlich super. Also das ist ein guter Tipp, was man machen kann. Und dann sollte man halt einmal reinigen, lüften, den Kühlschrank putzen, vielleicht will man auch eine Wand streichen, kleine Reparaturen, das Internet installieren lassen, Strom, Gas anmelden, vielleicht die Zählerstände fotografieren, Lampen schon mal aufhängen, auch die Räume ausmessen, haben wir vorher schon gesprochen, und halt die wichtigsten Dinge hinbringen, wie Seife, Klopapier, vielleicht was zu trinken. Und dann kann man sich auch schon mal so überlegen, wie stellt man eigentlich dann die Möbel hin, dass die gleich an dem richtigen Platz landen, an dem sie gehören. Und dann ist mir noch was aufgefallen, was ich auch vorher noch nie gehört habe. Sehr schlau ist es, wenn man den Fernseher absteckt oder andere elektronische Geräte, dass man die Kabel fotografiert, so wie sie angesteckt waren, dass man dann wieder den richtigen Zugang findet. Genau. Ähnlicher Trick geht auch, wenn man zum Beispiel Möbelstücke auseinanderbaut, wäre es gut, wenn man die Schrauben in ein kleines Plastiksackerl gibt und ans Möbelstück hängt oder in ein extra Sackerl gibt, aber dann beschriftet, wo das jetzt hingehört. Und was halt auch beim Einzug dann sehr sinnvoll ist, ist, wenn man halt wirklich gut organisiert ist. Also es gibt Leute, die beschriften und nummerieren die Kisten nicht nur mit Wohnzimmer, Schlafzimmer und so weiter, sondern die bekommen dann auch noch eine Nummer, also W1, W2, W3, die Kisten fürs Wohnzimmer zum Beispiel, und haben dann in ihrer Handy-App aufgeschrieben, was ist in der Kiste W1 drinnen, was ist in W2, was ist in W3 drinnen. Und wenn man dann sucht, die Schere, weiß man genau, in welcher Kiste man suchen soll. Und das ist natürlich beim Auspacken auch sehr praktisch. Ich habe sogar eine gesehen, die hat QR-Codes gemacht für all ihre Kisten, um zu scannen, wo jetzt die Sachen drin sind. Es ist natürlich, muss man sagen, ist natürlich sehr advanced, aber braucht halt auch dementsprechend Zeit. Also
das
manchmal
ist nochmal Type A und on another level.
Außerdem, es nimmt einem ja den Spaß, diese depperte Schere in 10 verschiedenen Kisten zu suchen, sie dann erst recht in der ersten wieder zu finden.
Ich weiß nicht, ob das Spaß macht, aber gut.
Das ist auch für Beziehungsdynamiken wichtig, da gleich einmal in die ein oder andere Krise zu kommen. Das, ich glaube, darauf sollte man gar nicht verzichten. Ja.
Und vielleicht muss man auch gar nicht so, wenn man Sachen einpackt, muss man vielleicht nicht alles so auseinandernehmen, wie man sich das vorstellt. Also man kann ja zum Beispiel einfach den ganzen Besteckkorb, habe ich gesehen, eine, die nimmt den Besteckkorb raus und wickelt ihn in Frischhaltefolie und stellt ihn in eine Kiste. Und das kann man ja mit vielen kleineren Dingen machen, dass man die irgendwie einpackt, dass man sie einfach so, wie sie sind, auch in die neue Wohnung bringen kann.
Freund von mir, der macht, bevor er in eine neue Wohnung zieht, eine exakt maßstabgetreue Skizze von allen Zimmern und schneidet dann die größeren Möbelstücke ebenso exakt maßstabgetreu aus, quasi. Und kann dann quasi so wirklich schon probieren, wie wäre das, wenn es so platziert ist, wie wäre das, wenn es so platziert ist. Und ist dann dementsprechend, und dann liegt teilweise schon das so ein kleines Klebeband am Boden, das schon klar ist, genau dorthin muss dann die Couch hin. Da muss man dann nicht ein bisschen hin und her schieben, da ist im Vorhinein genau klar. Das ist aber auch der, der den heißesten Tag des Jahres erwischt hat. Also man kann noch so gut organisiert sein, das Schicksal wird euch einholen.
Ich kann sagen, dass dieser Mann hundertprozentig gern Sims spielt. Das sind alles wahnsinnig gute und wichtige Tipps. Ein bisschen eine rhetorische Frage, aber sagen wir vielleicht so, in welchen Situationen macht es denn trotzdem Sinn, trotz all dieser tollen Tipps ein Umzugsunternehmen zu beauftragen?
Ja, wenn man ganz schwer tragen muss, also wenn man viele große Möbel hat, ein großes Sofa, oder wenn man niemanden hat, der einem helfen kann, oder zu wenig Menschen, die einem helfen können. Wenn man keine Zeit hat oder keinen Aufzug, oder wenn es irgendwelche besonderen Bedingungen gibt, ein extrem schmales Stiegenhaus oder Natürlich auch, wenn man weiter wegzieht in eine andere Stadt oder in ein anderes Land, das spart auf jeden Fall Zeit und Nerven. Ich meine, man kann zum Beispiel auch, das hat mir die Frau vom Umzugsunternehmen gesagt, wenn man jetzt ein Angebot einholt und die seriösen Unternehmen, die machen das, die geben einen Kostenvoranschlag und man sagt dann, das ist mir zu teuer, dann kann man es zum Beispiel auch so machen, dass man die kleinen Sachen, die Kartons selber umsiedelt, also alles, was ins Auto geht, alles, wofür man kein Halteverbot braucht oder wenn es sowieso einen Lift gibt, ja auch Pflanzen gehören da dazu. Und für die großen, heiklen Dinge kann man einfach das Unternehmen buchen. Also die haben mir gesagt, sie machen zum Beispiel auch nur eine Waschmaschinenübersiedelung oder nur den Packschrank oder nur das Klavier und die anderen Dinge macht man einfach selber.
Deshalb werden meine Kinder, wenn, nur mal Blockflötele.
Die Triangel kann ich auch empfehlen. Jetzt denken vielleicht manche Leute, okay, ich engagiere ein Unternehmen und habe dann quasi gar keine Sorgen. Ich lese an deinem Blick, ganz so wird es wahrscheinlich nicht sein.
Es stimmt natürlich. Ich meine, was man sich erspart, ist natürlich das Schleppen, das Tragen, das Ein- und Ausladen. Das ist klar. Es kommt dann auch immer darauf an, was kann und will man sich leisten. Es gibt auch sogenannte Full-Service-Umzüge, wo die auch das Einpacken übernehmen. Ansonsten muss man natürlich selber einpacken, selber alles beschriften, selber ausmisten. Man muss alles vorbereiten. Auch die Demontage muss man selber machen. Vielleicht kleinere Möbel, dass sie das auch runternehmen, aber oft zahlt man das extra. Ich war aber mal vor ein paar Jahren bei so einem Full-Service-Umzug dabei. Also man muss dazu sagen, das machen jetzt eher Menschen, die viel Geld haben oder die umziehen für ihren Job, wo das Unternehmen das dann zahlt. Das war damals so eine 250 Quadratmeter Wohnung im 18. Bezirk. Die haben 3 Tage lang alles eingepackt. Also jedes Teller wurde da eingewickelt vom Unternehmen. Insgesamt hat das damals 7.000 Euro gekostet. Und die Bewohnerinnen und Bewohner selbst waren dann gar nicht anwesend und haben selber nur 1 oder 2 Kisten mit so persönlichen Gegenständen gepackt. Und dann war das eben auch wieder so, dass die wieder in der neuen Wohnung, damals wurde das in 2 Wohnungen übersiedelt, ein Wochenendhaus und eine neue Wohnung.
Was hast du für Freunde?
Das war für eine Geschichte. Okay. Kann man auch im Standard lesen, genau. Und die haben dann halt auch wieder alles aufgebaut. Ich meine, das ist dann super praktisch. Die hängen dir sogar die Bilder auf, montieren dir die Küche wieder. Und was mir zu dem Thema auch noch einfällt, ist vielleicht die Frage, wie findet man eigentlich ein gutes und vertrauenswürdiges Unternehmen, Umzugsunternehmen? Wenn euch das interessiert, kann ich auch noch was dazu sagen. Also es gibt wirklich viele schwarze Schafe in diesem Bereich. Das weiß auch die Wirtschaftskammer. Da gibt es ganz wilde Geschichten. Zum Beispiel, du machst einen Preis aus oder das ist dann oft so 2 Mann 40 Euro, so die Geschichte. Aber dann kommt dazu ein Stockwerkzuschlag, dann schinden die total auf Zeit. Also die Wirtschaftskammer kriegt da ganz viele Beschwerden. Dann gibt es eine Verpackungszulage. Dann haben sie auch so Geschichten schon gehört. Man ist mittendrin im Umzug auf der Straße mit seinem Zeug und plötzlich sagen die, okay, es kostet nicht 300, sondern 700 Euro. Und ich meine, was machst du dann, wenn du schon mitten auf der Straße stehst mit allem? Und deswegen gibt es eben seit ein paar Jahren ein Gütesiegel für Kleintransporteure, so heißt das. Das vergibt eben die Wirtschaftskammer. Und ein Tipp ist halt so, dass man vorher eben einen verbindlichen Pauschalpreis sich ausmacht im Vorhinein, wo man dann einfach weiß, wie viel kostet das und die Arbeiterkammer rät auch zu klären, wie wird das gezahlt, ist man versichert, das alles sollte man im Vorhinein ausmachen.
Also auf jeden Fall, so ein Gütesiegel bewährt sich. Was mich ja auch immer stresst, ist, wenn man dann in eine neue Wohnung kommt, dann braucht ihr so ein bisschen diesen Grundputz. Ich hatte das Glück, dass mir bis jetzt immer Familienmitglieder, meine Mama, ich bin so ehrlich, danke Mama, diesen Grundputz abgenommen haben. Aber ich finde das sowas Belastendes, wenn man gerade diese ganze Schinderei mit dem Schleppen hinter sich hat und dann noch anfangen soll zu putzen. Ist das sonst auch was, wo man sich von Profis helfen lassen kann?
Ja, kann man auf jeden Fall. Also das machen meistens nicht die Umzugsunternehmen, wobei manche vielleicht da auch mit so Reinigungsfirmen zusammenarbeiten. Muss man sich halt dann auch leisten wollen. Also das ist natürlich nicht billig, so eine ganze Wohnung, so einen Grundputz durchzuführen, aber gibt es auf jeden Fall. Und man muss natürlich sagen, für die neue Wohnung ist eh klar, aber für die alte, vielleicht kommen wir gleich dazu, ist ja immer die Frage, wie sauber muss es in der sein?
Genau, besenrein habe ich immer gehört, auch genau. Wenn ich nicht genau weiß, was das heißt.
Besenrein. Besenrein heißt zum Beispiel, dass man nicht die Böden wischen muss, sondern dass man sie nur kehrt. Genau. Also Gebrauchsspuren sind natürlich okay. Das ist eigentlich bei den meisten VermieterInnen so. Einigermaßen sauber sollte die Wohnung sein. Also ich würde jetzt auch das Backrohr putzen, das bei manchen ganz wild ausschaut. Alle persönlichen Gegenstände müssen weg sein und Schäden muss man beheben. Ist natürlich die Frage, was ist jetzt ein Schaden? Das ist alles, was über so eine normale Abnutzung hinausgeht. Also zum Beispiel, wenn man irgendwie irgendwas verändert hat, alles, was nicht im Mietvertrag vereinbart ist. Also zum Beispiel, Bodenbelege, Verkleidungen, solche Dinge muss man rückbauen. Dann muss man alle Schlüssel zurückgeben, ist eh klar. Wenn man zum Beispiel Löcher in der Wand hat, weil man einfach Bilder aufgehängt hat, dann sind das grundsätzlich normale Abnutzungserscheinungen. Die muss man jetzt nicht beseitigen, außer man hat jetzt übermäßig viele Löcher gemacht. Aber wenn zum Beispiel am Holzboden ein Wasserfleck ist oder irgendwelche Teile vom Holzboden fehlen, dann sind das so Dinge, die muss man reparieren. Aber wenn jetzt zum Beispiel durchs Licht, durch die Sonneneinstrahlung da jetzt eine Verfärbung am Boden ist, dann gilt das als normale Abnutzung. Wandfarben fand ich auch ganz interessant in der Recherche. Also man darf jetzt nicht eine Wand schwarz gestrichen oder knallrot gestrichen hinterlassen. Aber wenn es helle Farben sind, auch wenn das ein pastelliges Grün ist oder ein pastelliges Gelb, dann ist das okay. Also es muss nur eine helle Farbe sein. Und natürlich raten immer alle, ist das Schlauste beim Einzug schon, dass man im besten Fall ein Protokoll hat von damals. Oft gibt es Streitereien, weil an den Türrahmen oder Fensterrahmen irgendwas kaputt ist oder da der Lack abblättert, solche Dinge. Wenn man natürlich Fotos hat vom Einzugstag, wie sah das damals aus, dann ist man da fein raus, dass man da nichts irgendwie kaputt gemacht hat. Das gilt dann auch für die neue Wohnung, kann man sich dann gleich vornehmen, dass man auch alles dokumentiert und fotografiert.
Ein Freund von mir hat es da kürzlich geschafft, nichts von der Kaution abgezogen zu bekommen, weil er die ursprüngliche Anzeige, über die er die Wohnung angemietet hat, noch gespeichert hatte und besagter Schaden tatsächlich auf den Fotos dokumentiert war,
sehr schlau,
die damals schon online gestellt wurden.
Ja, ja.
Dann schauen wir, was bei Wohnungseinrichtungen ja auch immer ein Fixtermin ist, ist einfach der ein oder andere Trip zu IKEA. Finde ich auch irgendwie beim ersten Mal immer geil und bevor ich raus bin, dann eigentlich wieder den furchtbarsten Ort der Welt. Wie schafft man es, dass man sich bei IKEA nicht mit Partner oder Partnerin oder Begleitung zerstreitet und auch nicht mit einer Million Teelichter und anderer Dinge, die man nicht braucht, nach Hause zu kommen?
Ich habe schon wenig dir vorgeschickt.
Eine Freundin oder was?
Ja, ich habe ja mal eine Geschichte gemacht, genau zu der Frage, warum streiten wir eigentlich immer im IKEA? Ich habe dort Menschen getroffen, also ich habe quasi Mäuschen gespielt und den Leuten beim Streiten zugehört und sie dann damit konfrontiert, was da in ihnen los ist, wenn sie da zum IKEA gehen zum Streiten. Und habe dann aber auch im Zuge dieser Geschichte mit einer Wohnpsychologin gesprochen und die hat mir eben gesagt, das Problem ist, ganz viele Menschen, die überlegen sich vorher gar nicht, bevor sie zum IKEA gehen oder in jedes andere Einrichtungshaus, was wollen wir eigentlich? Also was sind meine persönlichen Wünsche, meine Bedürfnisse? Ist das zum Beispiel, ich brauche eine Rückzugsmöglichkeit oder ist mir das wichtig, dass unser Wohnzimmer besonders repräsentativ ist, wenn Gäste kommen? Manche kennen auch ihre Bedürfnisse gar nicht und dann spricht man erst drüber, wenn man halt schon direkt vorm Regal steht.
Ich wollte gerade sagen, das ist ja eine Reflexionsebene, die, glaube ich, viele Menschen überhaupt nie erreichen. Ja. Oder was will mein Wohnzimmer repräsentieren?
Ja.
Das sind dann die Fragen, die gehen gleich mal ziemlich tief rein.
Genau. Und dann, also hat sie eben geraten, es ist halt schlau, wenn man sich vielleicht schon im Vorhinein mit dem Katalog oder ein bisschen neumoderner mit der Website auseinandersetzt und sich überlegt, bevor man hingeht, spricht, hinsetzt, was wollen wir eigentlich und wie soll es ausschauen bei uns. Und sie hat mir auch gesagt, eine ganz gute Kombination ist wohl, eine Person hat oft das Bedürfnis zu gestalten und die andere nicht. Also das ist ja oft die beste Kombination, genau.
Ich glaube, das ist auch wirklich eine gute Gelegenheit, um zu üben, dass halt einfach manchmal andere Menschen andere Bedürfnisse haben und dass man sich aussuchen muss, wo man, also ein bisschen choose your battles. Und ja, dann kann es halt sein, dass man dann nach 3 Jahren immer noch 80% der Teelichter zu Hause rumstehen hat, aber dann ist das halt auch in Ordnung. Also, im nächsten Umzug werden es dann eher entsorgt, dann geht es wieder von vorne los, der Zyklus.
Auf diese zweite Frage, wie man das schafft, dass man nicht Millionen Sachen kauft, da habe ich auch keine Antwort. Also ich bin selbst ein Opfer. Und ich habe mir nur gedacht, ja, manchmal erinnere ich mich schon, stand ich dann vor der Kasse und habe mir nochmal im Wagerl angeschaut, okay, brauche ich das wirklich alles und wie viel kostet das jetzt? Dann kann man nochmal was zurücklegen, aber...
Ich finde da ganz gut, einfach mal Sachen vertagen, weil oft merkt man dann eh, es ist gut, dass man es nicht gekauft hat.
Stimmt, das ist ja auch ein Trick beim Kleidung kaufen zum Beispiel, dass man sich dann denkt, wenn ich morgen noch an dieses eine Stück denke, dann hole ich es mir und sonst lasse ich es.
Jetzt, gerade bei Möbelstücken, ist IKEA ja natürlich auch deshalb irgendwie so ein super Anlaufort, weil man sich denkt, alles, was ich dort kaufe, kann ich auch selber zusammenbauen, da spare ich mir die Montage. Soll schon schief gegangen sein.
Nein.
IKEA bietet mittlerweile ja auch Montageservices an. Wie kann ich das denn abschätzen? Wie viel kann ich mir zutrauen und wo lohnt sich es denn vielleicht doch, die ExpertInnen dran zu lassen?
Ja, Also man erkennt es meistens eher auf den ersten Blick, kleine Regale, Beistelltische, solche Dinge, wenn es wenig Schubladen sind. Das kann man schon selber machen. Ein guter Tipp ist vorher, sich mal die Anleitung anzuschauen. Da kann man auch schon gut realistisch, glaube ich, einschätzen. Bekommt ein Gefühl, alles, was halt schwer, sperrig ist, über 100 Kilo hat, irgendwelche Einbaumöbel, komplizierte Schiebetüren, irgendwelche Möbel mit Hydraulik, solche Dinge. Auch wenn es besonders eng ist, hat man vorher auch schon. Oft kostet es einfach viel mehr Nerven, als die Montage dann Geld kostet. Also finde ich halt. Und auch das ist wieder so, wusste ich nicht. Auch die Expertin von Entrance hat mir gesagt, man kann auch für nur den Abbau, Transport und Wiederaufbau zum Beispiel eines Packschranks ein Unternehmen beauftragen, die das dann machen. Und solche Packschränke, ich weiß nicht, wie es euch geht, hatte ich noch nie vor mir. Aber sie hat zu mir gesagt, das ist so eine richtig große Sache für viele. Und die machen das halt in 0,nix. Aber das scheint eine Herausforderung zu sein.
Eine Freundin von mir zieht gerade in ein neues Haus ein. Da ist eine Baustelle, da gibt es wirklich viele Dinge, über die man sich Gedanken machen muss. Aber dieser eine Packschrank, der von der Wohnung in das Haus muss, der sorgt, glaube ich, tatsächlich schon für schlaflose Nächte.
Scheinbar ein Unding.
Ich finde es teilweise auch wirklich einfach schwer abzuschätzen. Also ich wurde mal sehr unangenehm von einem Vorzimmer überrascht. Das hat relativ simpel ausgeschaut. War dann wirklich ein unfassbarer Krampf, auch zu zweit noch, dass irgendwie, weil das auf der hinteren Seite einfach so kompliziert gebaut war, dass man von vorne einfach nicht gesehen hat. Es hat von vorne ausgeschaut, ja, ist halt ein Schrank. Nein. Das ist ein Schrank, den man hinten an 12 Noppen einhängen muss und das geht nur zu Vollmond. Und ja, nein. Ich bin mittlerweile echt so im Zweifel, die 60 Euro, die 100 Euro mehr zahlen, weil es ist Zeit und es sind sehr viele Nerven. Wohingegen ich finde, gerade in Partnerschaften, das simple IKEA-Möbel ist, und es gibt ja auch simple Möbel von anderen Möbelhäusern, das ist auch eine gute Kommunikationsschule manchmal.
Ja, kann man so sehen.
Ein bisschen da lernt, in Drucksituationen auch gemeinsam zu funktionieren, klare Kommunikation zu üben, Geschossen auszuweichen.
Ja, und ich finde es auch ein bisschen eine gute Abwägungsfrage, bevor man mit jemandem zusammenziehen will, einfach mal gemeinsam so zu IKEA gehen. Bevor man den Mietvertrag unterschreibt, das vielleicht einfach mal ausprobieren. Eventuell kann da die ein oder andere Trennung vorab schon passieren.
Faustregel, wer an IKEA-Schrank nicht schafft, sollte vielleicht nicht gemeinsam Kinder aufziehen.
Mit diesen weisen Worten. Bernadette, vielen, vielen Dank für diese wirklich all unsere Umzugsfragen beantwortenden Recherche von dir.
Sehr gern, danke.
Jetzt will ich gleich wieder umziehen. Jetzt fühle ich mich so gut vorbereitet.
Wenn ihr Umzugsstories oder doch noch offen gebliebene Fragen habt, dann bitte schickt uns die an besserleben@derstandard.at oder wenn nicht, dann hinterlasst uns bitte 5 Sterne oder die nettesten Kommentare oder auch die verrücktesten Umzugsgeschichten in den Kommentaren, wo immer ihr die Podcasts hört.
Das war Besser Leben, der Standard-Podcast zum Glücklichwerden.
Produziert hat diese Folge Christoph Neuwirth. Vielen Dank fürs Zuhören. Baba.
Tschüss.
Entdecken Sie die American Express Platinum Card aus Metall mit zahlreichen Vorteilen für Ihren Lifestyle. Mit den Reiseversicherungen der Platinum Card reisen Sie immer unbeschwert. Medizinische Versorgung, Gepäckabsicherung und unkomplizierte Rückreise im Notfall inklusive. Natürlich weltweit. Sichern Sie sich jetzt die American Express Platinum Card und sammeln Sie wertvolle Membership Rewards Punkte bei jeder Zahlung. Alle Infos finden Sie unter amex.at/platinum-entdecken.